NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio ist Holger Beckmann und es ist ein weiterer Tag, an dem das im Mittelpunkt der Ereignisse steht, was wir Krim-Krise nennen und was im schlimmsten Fall doch nicht weniger bedeuten würde als einen weiteren Krieg auf diesem Globus, dazu noch einen quasi vor der Haustür der Europäischen Union. Das will sich niemand vorstellen, offenbar auch nicht wirklich in Russland. Deshalb wird derzeit diplomatisch alles versucht, was man nur versuchen kann. Und wir berichten ausführlich darüber in diesem Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info und kommentieren in dem Zusammenhang dann auch die Beobachtermission der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa auf die Krim. Außerdem hier in dieser Sendung der Streit ums Geld für die Krankenkassen in Deutschland, die deutschen Exportüberschüsse, die den Nachbarn in Europa zu schaffen machen, eine EU-Studie über sexuelle Gewalt und klar der politische Aschermittwoch und zwar von dort, wo er herkommt, aus Passau nämlich und aus Bayern. Die Kanzlerin freilich hat ihren Auftritt beim politischen Aschermittwoch in Mecklenburg-Vorpommern heute abgesagt bei der CDU. Zu ernst ist derzeit die außenpolitische Situation. Es gelte, den EU-Sondergipfel zur Ukraine morgen in Brüssel vorzubereiten, hieß es aus dem Kanzleramt. Heute hat die EU bereits beschlossen, der Ukraine massiv finanziell Unterstützung zu leisten, denn militärischer Beistand verbietet sich von alleine. Informationen von Wolfgang Landmesser.
Die Ukraine steckt in einer tiefen politischen Krise. Aber auch wirtschaftlich steht das Land am Abgrund. Deswegen will die EU-Kommission der Ukraine jetzt unter die Arme greifen. Finanzhilfen in Höhe von mindestens 11 Milliarden Euro werde die EU-Kommission in den kommenden Jahren mobilisieren, versprach Kommissionschef José Manuel Barroso.
The package combined could bring an overall support of at least 11 billion euros over the next couple of years.
Das Geld soll zu einem großen Teil aus dem mehrjährigen EU-Haushalt kommen. Vorgesehen sind 3 Milliarden Euro, von denen 600 Millionen sehr schnell an die Ukraine fließen könnten. Weitere 3 Milliarden Euro könnte nach den Plänen der EU-Kommission die Europäische Investitionsbank beisteuern, 5 Milliarden die Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, die sich vor allem in Osteuropa engagiert. Um das Geld zu bekommen, müsse die Ukraine allerdings ihre wirtschaftlichen Probleme entschlossen angehen.
We believe, of course, it is important to disburse this money.
Bevor wir das Geld auszahlen, muss sich die Ukraine zu Reformen verpflichten. Und die Regierung muss dafür sorgen, dass alle gesellschaftlichen Gruppen am politischen Prozess teilnehmen können. Sie muss das Beste aus dieser Unterstützung machen. Der Internationale Währungsfonds hat ebenfalls ein milliardenschweres Hilfsprogramm für die Ukraine in Aussicht gestellt. Auch dafür wird sich die Regierung zu Reformen verpflichten müssen. Wenn die Ukraine den entsprechenden Vertrag mit dem IWF unterschreibe, habe sie schon eine Bedingung für die EU-Hilfen erfüllt, meint Barroso.
For us, if this agreement is signed, this is already a condition for developing this program.
Mit dem Rettungspaket für die Ukraine geht die Kommission morgen beim EU-Sondergipfel ins Rennen. Um das Hilfsprogramm soll es auch in Gesprächen mit dem ukrainischen Ministerpräsidenten Jasenjuk gehen, der nach Brüssel kommen wird. Der Sondergipfel müsse eine klare gemeinsame Reaktion auf das russische Vorgehen bringen, sagt der Kommissionspräsident.
I hope the member states will support this package and hope that we'll have, of course, clear, united response. This is critically important.
Die EU-Außenminister hatten bei ihrem Treffen am Montag mit Sanktionen gedroht, sollte Russland nicht auf ihre Forderungen eingehen. Konkret geht es um die Einsetzung einer sogenannten Kontaktgruppe, die den Konflikt entschärfen soll. In dieser Kontaktgruppe vertreten wären neben Russland und der Ukraine auch andere Länder, um zwischen den Konfliktparteien zu vermitteln. Sollte die russische Regierung in diesem Punkt nicht einlenken und den Konflikt weiter forcieren, könnten die EU-Staats- und Regierungschefs morgen Sanktionen verhängen. Die Rede ist vom Abbruch der Verhandlungen über ein Visaabkommen mit Russland, vom Einfrieren von russischen Konten in der EU oder eine Importsperre für russische Produkte. Die Vorbereitungen auf den Sondergipfel laufen heute über viele diplomatische Kanäle. Der Führungskreis der NATO traf sich mit dem für Sicherheitsfragen zuständigen Ausschuss der EU-Mitgliedstaaten und der NATO-Russland-Rat kam zusammen.
Das also vor dem morgigen EU-Sondergipfel in Brüssel. Die erste Entscheidung mit Blick auf die Ukraine der EU heute. Und während man das dort auf den Weg gebracht hat, saßen und sitzen nach wie vor in Paris die Außenminister von Russland und den USA zusammen, um eine weitere Eskalation dort in der Ukraine, auf der Krim vor allem, zu verhindern. Mit dabei sind auch der deutsche Außenamtschef und sein französischer Kollege. Er ist schließlich der Gastgeber aus Paris, Daniela Karls.
Zum ersten Mal seit der Eskalation der Krim-Krise haben sich heute der amerikanische und der russische Außenminister getroffen. Beide waren im Rahmen einer lange geplanten Libanon-Konferenz neben weiteren Außenministern der EU in Paris. An dieses Gespräch zwischen John Kerry und Sergei Lavrov waren international große Hoffnungen geknüpft worden, hatte sich der Ton zwischen den USA und Russland doch deutlich verschärft. Und laut Diplomatenkreisen haben Kerry und Lavrov auch tatsächlich lange in der Frühlingssonne von Paris bei einem Café auf der Terrasse des Élysée-Palastes zusammengesessen und über die Situation in der Ukraine gesprochen. Gemeinsam im Übrigen mit Bundesaußenminister Steinmeier und Frankreichs Außenminister Fabius. Ob die Spitzenpolitiker allerdings in der Suche um eine politische Lösung des Krim-Konfliktes weitergekommen sind, ist bisher noch nicht bekannt. Dabei hatten sowohl die USA als auch Frankreich und Deutschland im Vorfeld den Druck auf Russland erhöht. Frankreichs Außenminister Laurent Fabius. Ich erwarte von Russland, dass sie uns heute sagen, dass sie zu einem Dialog bereit sind. Deshalb schlagen wir gemeinsam mit den Deutschen die Kontaktgruppe vor. Sollte Russland einer solchen internationalen Kontaktgruppe nicht zustimmen, würde es immer wahrscheinlicher, dass morgen beim EU-Krisengipfel in Brüssel Sanktionen gegen Russland beschlossen würden, hieß es sowohl aus Frankreich als auch aus Deutschland. Doch vor allem die Vermittlung zwischen Russland und der Ukraine scheint ein schwieriges Unterfangen. Frankreichs Außenminister Fabius hatte den ukrainischen Interimsminister in Paris ausdrücklich begrüßt.
In tout cas, je veux dire à mon collègue ukrainien qu'il est ici le très bienvenu.
Sein ukrainischer Kollege sei sehr willkommen, so Fabius. Im Stillen hatte er wohl gehofft, den russischen und den ukrainischen Außenminister in Paris zu Gesprächen an einem Tisch versammeln zu können. Das ist ihm aber offenbar nicht gelungen. Dem Vernehmen nach soll Sergei Lavrov zu einem solchen Gespräch nicht bereit gewesen sein. Es sei eben eine Politik der kleinen Schritte erforderlich, kommentierte das ein amerikanischer Diplomat. Derweil scheinen die Beratungen von Bundesaußenminister Steinmeier in Paris länger als geplant zu dauern. Ein von ihm geplantes Statement wurde auf den frühen Abend verschoben.
Und das kann also in den nächsten Minuten oder Stunden soweit sein. Und tatsächlich, Diplomatie findet statt, wo immer möglich. Im Moment, es gibt ein großes Interesse, den Konflikt zu entschärfen. Dazu beitragen soll auch eine Beobachtergruppe der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. In diesen Stunden werden die ersten Vertreter von diesen Leuten in der Ukraine erwartet. Markus Sambale berichtet.
35 Beobachter aus 18 Ländern gehören zum Team der OSZE. Unter ihnen sind 2 Offiziere der Bundeswehr. Die Experten wollen sich ein Bild machen von der unübersichtlichen Lage in weiten Teilen der Ukraine. Eingeladen wurden sie von der Regierung in Kiew. Eine OSZE-Sprecherin stellte klar, dass es sich um eine unbewaffnete Mission handele. Die Militärbeobachter reisten nicht als Soldaten in die Ukraine. Erste Station des OSZE-Teams ist die Hafenstadt Odessa. Ob die Beobachter auch Zugang zur Krim bekommen, ist offen. Auf der Halbinsel hat die Zentralregierung in Kiew die Kontrolle verloren. Eine prorussische Regierung ist an der Macht. Der Westen wirft Russland vor, die Krim mit tausenden russischen Soldaten besetzt zu haben und damit Völkerrecht zu brechen. Die russische Führung bestreitet das. Russlands Außenminister Lavrov sagte, ob die OSZE-Beobachter auf die Krim reisen könnten, das müsse nun die Regionalregierung dort entscheiden. Zu einem anderen Thema ist bereits eine Vertreterin der OSZE auf der Krim unterwegs. Sie untersucht die Lage der Pressefreiheit in der Ukraine. In Simferopol, der Hauptstadt der Krim, zeigte sich Dunja Mijatovic besorgt darüber, dass Journalisten angegriffen und Fernsehsender abgeschaltet worden seien. Ich weiß, dass das schwierige Zeiten sind. Ich habe mich mit Journalisten von hier getroffen und mit ihnen diskutiert, um zu erfahren, wie sie ihre Arbeit machen können. Das Wichtigste in Krisenzeiten ist, dass Journalisten frei und ohne Beschränkungen arbeiten können. Zu der jetzt gestarteten Militärmission der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa äußerte sich die Vertreterin der OSZE nicht. Die Militärbeobachter sollen eine Woche lang in der Ukraine bleiben.
Die OSZE ist eigentlich aus dem Kalten Krieg der Supermächte hervorgegangen. Die Unterzeichnerstaaten damals haben die KSZE-Schlussakte unterschrieben und sich dazu verpflichtet. Schon 1973 war das für Sicherheit und Stabilität in Europa zu sorgen. Und jetzt fragt sich natürlich, was können die OSZE-Beobachter heute ausrichten in diesem Konflikt zwischen Russland und der Ukraine, der ja tatsächlich wieder ein Konflikt ist zwischen Ost und West. Der Kommentar dazu jetzt aus Wien, dem Sitz der OSZE, von Carla Engelhardt.
Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, kurz OSZE, macht Schlagzeilen. Wie groß muss die Not sein, wenn diese scheintote Organisation mit dem sperrigen Namen wieder reanimiert und sogar zum Hoffnungsträger hochstilisiert wird? Die Not ist riesengroß. Ein Ost-West-Konflikt droht zu einem Krieg zu eskalieren. Moskau gegen den Rest der Welt. Und der Rest der Welt? Die Europäische Union setzt auf Diplomatie, die USA auf Drohung und beide wissen nicht wirklich weiter. Putin und Obama klingen dabei wie kalte Krieger. Damit kennt sich die OSZE aus. In den 1970er Jahren, als die Welt in Ost- und Westblock geteilt war, galt sie als ein wichtiges multipolares Gesprächs- und Verhandlungsforum. Damals hieß sie noch KSZE. Da saßen die kalten Krieger an einem Tisch und leiteten das Ende des Ost-West-Konfliktes ein. Indirekt erkannte der Westen die Einflusssphäre der Sowjetunion an. Im Gegenzug verpflichteten sich die Ostblockstaaten, die Menschenrechte einzuhalten. Aus dieser Zeit genießt die KSZE, die 1995 in OSZE umbenannt wurde, noch Restvertrauen und Respekt in Ost wie West. Mit ihren 57 Mitgliedern, die europäischen Staaten, die Nachfolgestaaten der Sowjetunion sowie die USA und Kanada, bietet die Organisation noch immer ein gutes Forum für Gespräche ohne Blockdenken und Militär. Überraschend schnell hat die OSZE nun auf die Bitte ihres Mitgliedes Ukraine reagiert und eine militärische Beobachtermission gestartet. Militärs ohne Waffen, 35 aus 18 Ländern, darunter zwei Offiziere der Bundeswehr. Solche OSZE-Missionen gab es schon viele, fast 90 in den vergangenen 15 Jahren. Aber keine war so überstürzt und mit so vielen Erwartungen losgeschickt worden. Vorausteams, die die militärischen Aktionen in der Ukraine vor allem auf der Krim beobachten sollen. Denn Russlands Präsident Putin hat sich vor Tagen schon von seinem Parlament grünes Licht für eine Invasion geben lassen, die er nicht will, sagt er. Noch nicht, denkt der Westen. Und für die neue Regierung in der Ukraine sind Putins Truppen längst auf der Krim. Die Wahrheit stirbt immer zuerst, manchmal schon vor dem Krieg. Die unabhängige Beobachtermission der OSZE muss nun rasch der Wahrheit näher kommen, damit weitere Gespräche möglich und Schlimmeres verhindert werden kann. Ein Versuch ist es allemal wert.
Carla Engelhardt kommentierte im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Und jetzt zur Innenpolitik. Bundesfinanzminister Schäuble möchte einen ausgeglichenen Staatshaushalt haben und das möglichst schnell. Und deshalb will er den Bund entlasten, wo immer es geht. Im Moment geht es offenbar recht gut bei den Krankenkassen, denn deren Finanzpolster scheint ziemlich gut gefüllt zu sein. Dieser Schein allerdings könnte trügen, weshalb es auch viel Kritik daran gibt. Aus Berlin, Kerstin Steinbrecher.
Allein das Finanzministerium blieb heute schmallippig. Der Haushalt werde erst am 12. März ins Kabinett eingebracht, so ein Sprecher des Finanzministers.
Und bevor diese Kabinettvorlage nicht im Kabinett ist, werden wir zu einzelnen Zahlen als Bundesfinanzministerium aus dem Bundeshaushalt und aus den Eckwerten keine Stellung nehmen.
Doch da hatte der Plan von Wolfgang Schäuble, in diesem und im nächsten Jahr 6 Milliarden Euro aus den Sozialkassen zu entnehmen, um den Haushalt zu konsolidieren, das politische Berlin bereits in Gegner und Befürworter entzweit. Zu denen, die dieses Vorgehen für klug halten, zählt Gesundheitsminister Hermann Gröhe. 1,7 Milliarden Euro Überschuss konnten Krankenkassen und Gesundheitsfonds allein im vergangenen Jahr verbuchen. Diese Zahlen veröffentlichte das Gesundheitsministerium heute pünktlich zur Debatte. Und das ist längst nicht alles, stellte Gröhes Sprecherin Katja Angeli klar.
Wir haben Reserven in Höhe von 30,3 Milliarden Euro. Das ist ein sehr solides Polster. Deswegen können wir es uns aktuell leisten, einen Beitrag zur Entlastung des Bundeshaushalts in 2015 zu zahlen.
Denn, so die Argumentation, ist der Haushalt entlastet, nutzt das auch den Sozialkassen.
Das ist auch deshalb klug, weil wenn der Bundeshaushalt konsolidiert ist und die Wirtschaft läuft, fließen auch wieder Zahlungen an das Gesundheitssystem zurück.
Bei den Krankenkassen dagegen trifft die Idee auf erbitterten Widerstand. Es handelt sich bei dem Zuschuss um Gelder für die Versicherten. Geld, was eigentlich dazu da sei, fachfremde Leistungen der Kassen zu finanzieren, sagt Ann Marini, Vizesprecherin des Spitzenverbands der gesetzlichen Krankenkassen.
Wenn es darum geht, Familienangehörige, die kein Einkommen haben, mitzufinanzieren oder auch das Kinderkrankengeld, das sind ja alles Aufgaben, da sollte eigentlich der Staat für verantwortlich zeichnen, hat es delegiert an die Krankenkassen, die kriegen dafür Geld. Die Ausgaben stehen nach wie vor, da kann man eigentlich nicht nach Belieben sagen, hoch, runter mit dem Bundeszuschuss, das funktioniert. funktioniert nicht.
Auch, dass das Geld quasi eine Leihgabe sein soll, lassen die Kritiker nicht gelten. Ab 2017 würde der Bund jeweils eine halbe Milliarde mehr als vereinbart, also 14,5 Milliarden an den Fonds überweisen.
Und so das Geld, das man jetzt zur Entlastung des Bundeshaushalts zur Verfügung steht, auch wieder zurückfließen kann.
Versichert Gröes Sprecherin Angeli. Ein Versprechen, auf das sich nicht nur die Kassen nicht gerne verlassen wollen. Zumal 2017 längst eine neue Regierung, zumindest aber ein neuer Finanzminister im Amt wäre. Auch Grüne und Linke sind dafür nicht zu gewinnen. Aber selbst die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD, Hilde Mattheis, hält nichts von dem Griff in die Sozialkassen.
Haushaltskonsolidierungen sind nicht eine Sache, die über Sozialbeiträge zu organisieren sind.
Sondern über Steuern. Davon ist Mattheis überzeugt. Das alte Wahlkampfthema der Sozialdemokraten. Spätestens jetzt holt es die SPD wieder ein.
Bundespräsident Gauck ist ja ein recht streitbarer Mann. Er sagt gerne, was er denkt, und besonders wichtig ist ihm dabei immer auch Deutschlands Gräueltaten in der Hitler-Diktatur nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Heute hat Gauck sich auf den Weg gemacht nach Griechenland, und das hat ja angesichts der Euro-Krise derzeit kein wirklich unbelastetes Verhältnis zur Bundesrepublik. Rebecca Lühr berichtet.
Es wird keine leichte Reise für Bundespräsident Joachim Gauck, denn er will unter anderem auch an die Kriegsgräueltaten der deutschen Besatzungsmacht im Zweiten Weltkrieg erinnern.
Ich werde mich einmal an die deutsche Unheilsgeschichte erinnern, und das habe ich in allen Ländern getan, die ich besucht habe, und zeigen, dass mir das zu Herzen geht, was Deutsche früher getan haben.
So Joachim Gauck in einem Interview mit der Deutschen Welle. Gemeinsam mit Staatspräsident Karolos Papoulias wird Gauck am Freitag im Nordwesten des Landes die jüdische Gemeinde der Stadt Ioannina und das Bergdorf Lingiades besuchen. Wehrmachtssoldaten hatten dort vor fast genau 70 Jahren mindestens 82 Bewohner erschlagen, erschossen und verbrannt. Fast die Hälfte davon waren Kinder. Gauck will der Opfer gedenken und auch an die Deportation tausender griechischer Juden nach Auschwitz erinnern. Wie es aus dem Bundespräsidialamt heißt, geht es um die Anerkennung der moralischen und historischen Schuld Deutschlands. Das Thema ist heikel. Bis heute werden in Griechenland immer wieder Forderungen nach Reparationszahlungen laut, teils in dreistelliger Milliardenhöhe. Die Bundesregierung jedoch sieht sich nicht in der Pflicht, Regierungssprecher Steffen Seibert.
Aus Sicht der Bundesregierung sind Reparations- und Entschädigungsfragen umfassend und abschließend geklärt.
Ähnlich lautete auch die Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Linken Anfang Februar. Den Hintergrund erklärt im SWR Annette Groth von den Linken, die immer wieder als Abgeordnete nach Griechenland reist.
In den 60er Jahren hat die Bundesrepublik Deutschland mit 12 Staaten, unter anderem Griechenland, Globalentschädigungsabkommen, so nennt man das, abgeschlossen. Damals hat Griechenland 115 Millionen deutsche Mark erhalten. Die richtigen Reparationsleistungen, ja, die sind aber wesentlich höher eigentlich.
Die Zeit sei reif für eine Entschuldigung, findet Groth, und um zuzugeben.
Okay, euch steht das zu. Und unsere Einschätzung war, dass vielleicht könnte man die Reparationszahlungen so etwas verbinden mit einem Haircut oder Schuldenschnitt, damit beide Seiten quasi zufrieden sind und auch Gesicht nicht verlieren oder so.
Die Bundesregierung aber will lieber nach vorne schauen. Das gilt auch für Hans-Joachim Fuchtel. Der CDU-Politiker koordiniert seit über 2 Jahren die sogenannte deutsch-griechische Versammlung, die die Zusammenarbeit beider Länder vor allem auf kommunaler Ebene vertiefen will.
Ich denke, man soll nach vorne schauen. Und das ist sicher auch der Grund des Besuchs des Bundespräsidenten.
Spannend wird in dem Zusammenhang vor Gaucks Besuch in Lingiades seine für Donnerstag geplante Rede im Athener Akropolis-Museum. Titel: Europa, Erbe und Zukunft. Außerdem wird Gauck viele Gespräche führen, mit Politikern, aber auch mit Existenzgründern und Auszubildenden. Sein Besuch soll Anerkennung für die Reformleistungen der Menschen signalisieren und sie ermutigen, diesen Weg weiterzugehen, wie es aus seinem Umfeld heißt. Hans-Joachim Fuchtel ist überzeugt.
Die Griechen sehen das hundertprozentig als ein Zeichen großer Solidarität, ein Zeichen, dass diese langanhaltende deutsch-griechische Freundschaft wirklich trägt und dass hier auch eine Bereitschaft ist, zuzuhören und zu sehen, was im Lande los ist.
Bundespräsident Gauck wird also in Griechenland sein in der Euro-Krise. Und an dieser Krise habe Deutschland ja durchaus eine Mitschuld. Es seien eben nicht nur die maroden Haushalte in den angeschlagenen Staaten selbst. Diese These ist immer wieder zu hören. Und auch die EU-Kommission kann dieser Sicht etwas abgewinnen. In Brüssel wurde das heute sehr deutlich. Informationen dazu von Martin Bohne.
EU-Währungskommissar Rehn hat Deutschland die gelbe Karte gezeigt, die rote aber stecken lassen. Der enorm hohe deutsche Exportüberschuss stelle zwar ein wirtschaftliches Ungleichgewicht dar, so das Ergebnis einer monatelangen Prüfung durch die Brüsseler Experten. Aber dieses Ungleichgewicht sei nicht übermäßig. Damit wird die Bundesregierung lediglich aufgefordert, die Empfehlungen der EU-Kommission bei der demnächst anstehenden Vorlage der nationalen Wirtschaftsprogramme in Brüssel zu berücksichtigen. Ein regelrechtes Verfahren mit klaren Auflagen und der Androhung von Strafen wird gegen Deutschland nicht eingeleitet. Der deutsche Exportüberschuss liegt seit vielen Jahren über dem festgelegten Schwellenwert. Das hat nach Überzeugung der EU-Kommission zur übermäßigen Verschuldung in den Defizitländern beigetragen und damit auch zum Ausbruch der Euro-Krise. Olli Rehn macht aber klar, dass es nicht darum gehe, die deutsche Wirtschaftsstärke madig zu machen. Im Gegenteil. Ich hätte gerne, dass alle EU-Staaten so wettbewerbsfähig wie Deutschland wären. Aber Rehn verwies darauf, dass der Exportüberschuss letztlich für Deutschland selbst nachteilig sei.
It also implies that a large share of Germany's income is being invested abroad.
Das bedeutet nämlich, dass ein großer Teil des in Deutschland erwirtschafteten Einkommens im Ausland investiert wird. Und eben nicht in Deutschland selbst, wo seit Jahren zu wenig investiert werde. Es sei deshalb im wohlverstandenen deutschen Eigeninteresse, die Binnennachfrage zu stärken. Und der EU-Wettbewerbskommissar hat auch klare Vorstellungen, wie das zu schaffen sei.
Actually three words: Investment, Services and Daycare.
Investitionen, Dienstleistungen und Ganztagsbetreuung. Mehr Investitionen, vor allem in den Ausbau und die Reparatur der Infrastruktur. Mehr Wettbewerb im Dienstleistungssektor durch den Abbau von Zugangsbeschränkungen und eine bessere Kinderbetreuung, damit mehr Frauen einer Arbeit nachgehen können. Deutschen konservativen Europaparlamentariern stieg bislang immer die Zornesröte ins Gesicht, wenn sich Kritik am deutschen Exportüberschuss regte. Aber diesmal ist auch Lob über Olli Rehn zu hören. Die ausgewogenen Vorschläge, so der CDU-Finanzexperte Langen, entsprechen voll und ganz der Agenda der Bundesregierung. Auch der grüne Abgeordnete Giegold begrüßt die Brüsseler Analyse. Aber er sieht nun die Bundesregierung am Zug, die empfohlenen Korrekturschritte auch einzuleiten. Die EU-Kommission hat insgesamt 17 Mitgliedstaaten auf Ungleichgewichte hin untersucht. Bei 3 Staaten stellt sie dabei ein exzessives Ungleichgewicht fest: Italien, Kroatien und Slowenien. Mit besonderer Sorge blickt Olli Rehn dabei nach Italien, wegen der sehr hohen Staatsverschuldung und der sehr schwachen Wettbewerbsfähigkeit. Auch Frankreich wird wegen mangelnder Wettbewerbsfähigkeit und zu hoher Arbeitskosten gerüffelt. Auch dürfte das Land seine Ziele beim Abbau der Neuverschuldung verfehlen.
Informationen waren das von Martin Bohne. Sexuelle Gewalt ist leider in unterschiedlicher Ausprägung offenbar ein Teil des Alltags in vielen europäischen Staaten, vor allem dann, wenn sie sich gegen Frauen richtet. Jede dritte Frau in Europa hat solche Erfahrungen bereits machen müssen, heißt es in einer Studie der Europäischen Grundrechteagentur. Die wurde heute veröffentlicht. Dazu Jakob Meyer.
62 Millionen Europäerinnen sind Opfer körperlicher oder sexueller Gewalt geworden, jede dritte Frau in der EU. 5% der Frauen wurden vergewaltigt. Alarmierende Zahlen und erschreckende Aussagen, mit denen die EU-Agentur für Grundrechte die Politik aufrütteln will. Der Direktor der Agentur, Morten Kjerum.
All EU member states must regard.
Die EU-Mitglieder müssen aufhören, Vergewaltigung in der Partnerschaft als Privatsache anzusehen. Sie müssen das genauso behandeln wie andere Formen der Vergewaltigung. Die Folgen der Gewalt für die Betroffenen sind laut der Studie gravierend. Angst, Zorn und Scham. Oft bleiben schwere psychische Schäden. Agenturdirektor Kjerum verlangt, Sozialverbände und Polizeien in der EU besser auszustatten. Das Problem: 2/3 der Opfer zeigen Gewaltverbrechen nicht bei der Polizei an.
So encouraging women to report abuse is therefore of the utmost important.
Frauen zu ermutigen, Übergriffe zu melden, das ist besonders wichtig, sagt der Agenturchef. Die Studie seines Hauses zeigt erstmals, in welchem Ausmaß Europäerinnen Gewalt ausgesetzt sind. Sie zeigt, dass 1/5 der Befragten über einen längeren Zeitraum massiv bedrängt wurde. Und insgesamt hat rund die Hälfte der Frauen sexuelle Belästigung in irgendeiner Form erlebt. In 1/3 der Fälle waren Vorgesetzte, Kollegen oder Kunden die Täter. Und immer öfter geschieht so etwas auch in sozialen Netzwerken oder per Mail. Morten Kjerum ist nach eigenen Worten geschockt, wie langsam die neuen Medien darauf reagieren. Internetplattformen und soziale Netzwerke sollten schon im Vorfeld tätig werden und Übergriffe melden.
To limit unwanted behavior.
42.000 Frauen in der EU wurden für die Studie eingehend befragt. Die größte Untersuchung ihrer Art, sagt Studienleiterin Joanna Goodday.
So it's the largest multi-country study on violence against women that has been conducted.
Der Studie zufolge sind deutsche Frauen etwas häufiger von Gewalt betroffen als der EU-Durchschnitt. Auf den ersten Blick überraschend, Nordeuropa, das gemeinhin als Musterregion für Gleichberechtigung gilt, meldet mehr Übergriffe als südeuropäische Länder wie Malta oder Zypern oder Spanien, das Heimatland des Machismo. Eine Erklärung der Grundrechteagentur: Frauen in Gesellschaften mit fortgeschrittener Gleichberechtigung sind eher bereit, Übergriffe anzuzeigen. Insgesamt hat Europa noch einen weiten Weg vor sich, sagt die britische Soziologin und Genderforscherin Sylvia Wolby. Hoffentlich ist das ein Wendepunkt hin zu einer EU-Politik, die ihren eigenen Werten von Gleichberechtigung und Menschenrechten gerecht wird und die dazu beiträgt, dass Gewalt gegen Frauen aufhört. Die EU-Agentur für Grundrechte ruft die EU-Staaten auf, das Übereinkommen des Europarates zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen umzusetzen. Das haben bisher die wenigsten EU-Staaten gemacht.
Da dachte man ja, der Prozess gegen den früheren Bundespräsidenten Christian Wulff wäre mit dem Freispruch nun wirklich zu Ende. Aber möglicherweise ist er das doch nicht. Die Staatsanwaltschaft in Hannover hat nämlich Revisionen beantragt, mit aus ihrer Sicht jedenfalls guten Argumenten. Dirk Banse berichtet.
Es ist keine Überraschung, dass die Staatsanwaltschaft Hannover Rechtsmittel gegen das Urteil eingelegt hat. Dieser Schritt war allgemein erwartet worden und er ist vorerst nicht mehr als die reine Wahrung der Fristen. Eine endgültige Entscheidung, ob die Staatsanwaltschaft vor dem Bundesgerichtshof zieht, ist damit noch nicht gefallen. Jetzt ist das Landgericht am Zug. Die Kammer muss innerhalb der nächsten 2 Monate eine ausführliche und schriftliche Begründung für ihr Urteil, also für den Freispruch, liefern. Diese Begründung wird die Staatsanwaltschaft analysieren und, wenn sie diesen Schritt geht, ihre Revision vor dem Bundesgerichtshof schriftlich begründen. Anschließend hat dann auch die Verteidigung die Möglichkeit, ihre Position gegenüber dem BGH darzustellen. Damit der Korruptionsprozess gegen Wulff und Grönewald neu aufgerollt wird, muss die Staatsanwaltschaft Verfahrensfehler im Prozess nachweisen. Das können unter anderem logische Widersprüche im Urteil oder abgelehnte Beweisanträge sein. Über die Revision entscheidet der Bundesgerichtshof, der sich dabei lediglich auf das Urteil stützt. In die Beweisaufnahme tritt der BGH nicht wieder ein. Die Karlsruher Richter können die Revision verwerfen, dann wäre das Urteil, also der Freispruch für Christian Wulff, rechtskräftig, oder sie können das Urteil aufheben. In diesem Fall würde das Verfahren neu verhandelt, im Regelfall von einem anderen Richter. Ob das tatsächlich so kommt, ob die Staatsanwaltschaft überhaupt in Karlsruhe Rechtsmittel einlegt, all das ist derzeit offen. Die Verteidiger von Christian Wulff sehen der Entwicklung jedenfalls sehr gelassen entgegen. In einer kurzen Stellungnahme hieß es heute wörtlich: Gegen das Urteil des Landgerichts Hannover mit seiner Begründung hat die Revision keinen Erfolg.
Heute ist, Sie wissen das, in Norddeutschland vielleicht ein bisschen weniger als in Nordrhein-Westfalen, Aschermittwoch. Ehrlicherweise ein Tag, an dem überhaupt nicht alles vorbei ist. Jedenfalls nicht, wenn es um Prügel für den politischen Gegner geht. Gerade zünftig und am besten kann solches Prügeln bekanntlich die CSU politischer Aschermittwoch in Passau heute und woanders in Bayern.
Willkommen bei den Siegern, meine Damen und Herren.
Nach der Rückeroberung der absoluten Mehrheit in Bayern zeigten sich CSU-Chef Seehofer und Europaskeptiker Gauweiler in der Passauer Dreiländerhalle äußerst selbstbewusst. Mit dem Berliner Koalitionspartner SPD gingen beide trotz Edati-Affäre eher pfleglich um. Stattdessen standen 2,5 Monate vor der Europawahl Angriffe auf die EU-Bürokratie im Mittelpunkt.
Weg mit diesem Zentralismus und der Bürokratie!
Das sind die nackten, dummen Kaiser zusammen, meine sehr verehrten Damen und Herren, die nicht sehen, in welches Unglück sie die Leute stürzen.
Auch der Hauptredner der SPD in Vilshofen, EU-Parlamentspräsident Martin Schulz, warnte vor einer Überregulierung durch Europa.
Wir brauchen keine Verordnung für Olivenölkännchen in Restaurants.
Bayerns SPD-Chef Bronold nahm die Energiepolitik der CSU aufs Korn.
Es gibt kein Windrad in Bayern, das sich so schnell drehen kann wie Horst Seehofer. Das ist sicher.
Die Grünen nutzen den politischen Aschermittwoch in Landshut zu einer Generalkritik an CDU und CSU. Die Botschaft des grünen Fraktionschefs im Bundestag Hofreiter lautete: Wir sind diejenigen, die es besser können. Freie Wählerchef Aiwanger kritisierte in Deggendorf die Bildungspolitik der CSU und forderte eine europaweite Abschaffung der Pkw-Maut. Und der linke Fraktionschef Gysi plädierte für ein einheitliches Bildungssystem in ganz Deutschland und kritisierte die Politik der Bundesregierung.
Marion Koller war das über den politischen Aschermittwoch in Bayern. Und das war das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Fürs Interesse bedankt sich Holger Beckmann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.